Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Podcast-Folge sagt die Nummer gleich Marcel. Auf jeden Fall, was das Besondere an dieser Folge ist, es ist die letzte Folge für 2023. War eine Zahl, die ich mir merken konnte. Hatten wir ja jetzt ja auch 12 Monate. Dieses besondere Jahr und so als kleiner, kleine vielleicht Lob auch in unsere Richtung. Wir geben ja immer am Anfang des Jahres auch geben das Jahr einen Namen. Das haben wir dieses Jahr, glaube ich, ganz gut gemacht mit Jahr der Automatisierung. Das vielleicht so als Lob, so als kleiner Recap am Ende für uns. Und damit gucke ich schon in die schmunzelnden Augen von Marcel. Schön, dass du auch bei der letzten Folge wie immer dabei bist.
Hast du dich gerade selber gelobt?
Ja, weil sonst keiner macht.
Nein. Also wir haben die Folge 72, Julius.
Und, sehr gut.
Haben
das Jahr Lob an dich.
Ne? Ja, danke schön. Ich finde es auch super, dass du das ganze Jahr konsequent durchgezogen hast. A, die Nummer nicht zu wissen und B, das Jahr der Automatisierung auszurufen. Hätte ja keiner ahnen können Anfang des Jahres, was ChatGPT und die ganzen AI-Tools, die jetzt mittlerweile aus dem Boden sprießen, die Übernahme von Microsoft in Bing hinein. Einige munkeln ja, bald wird es kein Google mehr geben, weil die machen Bing alle noch. Bing und nutzen die Copilot AI. Amazon hat, glaube ich, Alexa Q jetzt gerade vorgestellt auf der Reinvent. Also da ist ganz viel im Markt, als hätten die alle unseren Podcast gehört und hätten sich gedacht, jetzt ist die Zeit reif, wenn die beiden sagen, es ist ja der Automatisierung, dann gehen wir jetzt an die Börse.
Sehr gut, Marcel, ich danke dir auch nochmal für diesen Recap und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast und zu unserem letzten Gast für dieses Jahr und da begrüße ich ganz herzlich Martin, schön, dass du da bist.
Moin, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr schön. Startest direkt mit einem Moin. Ist natürlich für uns als Nordlichter, also sympathischer kannst du hier nicht reinkommen. Aber Martin, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst. Vielleicht auch, warum Moin eigentlich nicht so dein normaler Sprachgebrauch ist. Und was dich ganz besonders vielleicht auch auszeichnet. Auch wenn man sich nicht selber immer so gerne so viel Lob gibt, wie ich das vielleicht gerade mal eben gemacht habe.
Gerne. Mein Name ist Martin Haunschmidt und wie ihr vielleicht auch noch hören werdet, bin ich Österreicher und sitze hier jetzt im wunderschönen Wien, wo gerade die ersten Schneeflocken auch fallen.
Oh, schön.
Ich bin Geschäftsführer der Adversary GmbH, die habe ich letztes Jahr gegründet und wir machen Penetration-Tests. Vorher war ich Developer, sowohl im Konzern für Business-Software als auch 5 Jahre oder so oder mehr selbstständig. Was zeichnet mich aus? Mir wird immer wieder gesagt, dass ich einer der wenigen Techniker bin, die auch wirklich gut kommunizieren können und Themen für Menschen erklären können, die jetzt nicht wirklich den technischen Background haben. Das ist etwas, das durfte ich mir aneignen. Ich hatte einen kleinen Ausflug in meinen Bildungsweg, der jetzt nichts mit Technologie zu tun hatte. Bin dann aber schnell wieder zurück in die IT gekommen. Und das zeichnet mich, denke ich, aus.
Mega. Also da kann ich auf jeden Fall direkt zustimmen. Mir gegenüber mit Marcel, würde ich sagen, sitzt noch eine zweite Person, die das auch ganz gut kann. Aber wo ich das auf jeden Fall bei dir immer wahrnehme, und das ist auch das erste Mal, dass ich auf dich aufmerksam geworden bin, war bei LinkedIn, wo du ja auch wirklich ein cooles Format hast, womit du immer so die ganze Community am Laufenden hältst. Sag doch mal so ein bisschen, was das für ein Format ist, wie das so zustande gekommen ist und über was du dort auch die Community informierst.
Zuerst einmal das Warum. Ich war eben früher selbstständiger Developer und da waren es hauptsächlich WordPress-Seiten, Online-Jobs, auch Business-Applikationen natürlich, die ich programmiert habe. Mhm. Aber da waren meine Ansprechpartner eigentlich hauptsächlich die Marketing-Abteilungen und dann wurde einer meiner Webseiten gehackt und das war mein Einstieg in den Kaninchenbau der IT-Security. Und da wusste ich, ich will das selbst können, ich muss mir das beibringen. Und diese Videoserie namens Hacks der Woche, die ist entstanden, weil ich in der IT-Security und in der IT-Community als breiteres Fuß fassen wollte. Und ich realisiert habe, dass ich da nicht wirklich das Netzwerk habe, noch Und genau, mein Background, ich habe Kommunikation studiert. Also da war sehr viel Markenbildung, Personal Brand und so weiter dabei. Und diese beiden Dinge haben mich dann dazu geführt, dass ich, ich glaube, es war sogar zu Neujahr oder so, 2020, bei uns in Österreich im tiefsten Wald unterwegs war und gebrainstormt habe, wie ich denn jetzt hier Fuß fassen könnte. Und da waren so Ideen wie klassisch irgendwie einen Instagram-Account zu machen, habe ich dann sehr schnell wieder gelassen, weil einfach, ja, da sind nicht die Leute unterwegs. Und alles, was an Hacking-Content auf LinkedIn ist, ist eher cringe, um ein Jugendwort zu bemühen. Deswegen, aber auch eine der Ideen war eben dann die Hacks der Woche. Und meine Idee war, ich muss mich sowieso darüber informieren, was denn schon wieder gehackt wurde. Ich möchte da up-to-date bleiben, was sind die neuen Sicherheitslücken, wie hätte man das vermeiden können. Und dieses Format war, glaube ich, das erste Jahr eher so, mich selbst zu zwingen, mich mit den Themen zu beschäftigen. Mhm. Mir auch Gedanken darüber zu machen, wie man das hätte lösen können und gleichzeitig auch sehr viel Empathie zu entwickeln für die Personen in den Unternehmen, die wirklich die IT managen müssen und die das Ganze irgendwie sicher gestalten müssen. Und ich rede da eben wöchentlich darüber, was denn schon wieder gehackt wurde und was dann da die technischen Hintergründe sind, wobei sehr technisch ist es meist nicht, und wie man das hätte vermeiden können. Und ja, diese Serie ist dann relativ rasch eigentlich herangewachsen und hat mir eine richtig, richtig coole Community inzwischen beschert.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Am Anfang war es ja, glaube ich, auch, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ein reines Videoformat. Dann hast du es ja auch ausgebaut, weil man kann ja auch nicht immer Video gucken, sage ich jetzt mal, wenn man vielleicht mal ohne Kopfhörer irgendwie in der Bahn sitzt oder wo auch immer oder im Auto. Oder was auch immer, dann, dass du so auch so ein bisschen andere Formate hast, zum Beispiel auch, dass man nur lesen kann. Sollte man vielleicht nicht im Auto dann machen, aber wie auch immer. Also du hast auch etwas, sag ich jetzt mal, was so eine Art Blog ist. Das lohnt sich, glaube ich, für alle mal bei dir vorbeizugucken auf LinkedIn, mal einen Eindruck zu gewinnen, weil ich finde auch an deinen Formaten wirklich sehr, sehr gut, dass es halt wirklich nicht nur ist, das und das ist mal wieder passiert, so die Schlagzeilen, die wir ja auch häufig sehen in den Medien, sondern dass es halt auch wirklich um Schwachstellen gibt, dass es darum geht, vielleicht auch Prävention anzuwenden, Dinge vielleicht, wie man hätte es vermeiden können, auch quasi Learnings daraus zu ziehen. Also das ist eigentlich das Besondere, finde ich, an deinen Hacks der Woche.
Ja, ich habe auch dieses, wenn man sich auf LinkedIn mehr herumtreibt, dann gibt es da immer wieder die Gurus, irgendwie täglich posten und so weiter und so fort und unbedingt Umfragen und was auch immer gerade der Content-Typ des Monats ist. Mhm. Ich habe das nie gemacht, weil ich einfach nicht die Zeit habe, mir großartige LinkedIn-Content-Strategie oder was auch immer zu überlegen. Ich habe das eine Format, das funktioniert gut, dafür bin ich bekannt. Ich gebe auch meine Meinung nicht zu anderen Themen ab, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Und da ist vielleicht sogar ein wenig, wie soll man sagen, entgegengesetzt der typischen LinkedIn-Weisheit. Ja, vielleicht wachse ich etwas langsamer, aber ich habe einen Dayjob. Ich nehme mir da 5 Stunden pro Woche raus, das Video zu machen. Mehr ist einfach nicht drin.
Ja, manchmal ist weniger auch mehr, ne? Das ist so. Ja. Also von daher, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute und erfolgreiche Strategie. Und wenn ich das mal so als derjenige, der dein Content konsumiert, sehe, dann würde ich sagen, das ist sehr erfolgreich und ich glaube, das hilft vielen in der Community, da mal vorbeizugucken. Also das als klare Empfehlung von unserer Seite, vom IT ist alles Podcast, auf jeden Fall mal machen. Zurück Danke zu dir, gerne. Du hast eben schon mal gesagt, du bist Österreicher und das, was wir Deutschen ja auch immer gut können, ist meckern und über unsere eigene Situation meckern, wie es vielleicht um unsere Sicherheitslage hier steht, gerade auch vielleicht, wenn man jetzt mal so in die eine oder andere Verwaltung guckt, die, glaube ich, auch immer Teil des Rants sind, wenn es nicht gerade die Deutsche Bahn ist. Von daher wollte ich dich einfach mal fragen, ob du vielleicht als Österreicher da in der Hinsicht auch Parallelen siehst oder vielleicht auch, weil du bist wahrscheinlich auch nicht nur in Österreich im Pentesting unterwegs, sondern wahrscheinlich so eher im deutschsprachigen Raum, ob du auch wirklich Unterschiede in der Sicherheitslage zwischen und wie vielleicht sich die Unternehmen und auch Behörden sich aufstellen, wahrnimmst innerhalb der zwei Länder, sage ich jetzt mal so als solches. Mhm.
Ich denke, es gibt da sicher mehr Überschneidungen, als es Unterschiede gibt. Mhm. Auch wir meckern sehr gerne.
Sehr gut.
Nein, aber was vielleicht ein Unterschied zu Deutschland ist, ist, dass in Deutschland diese Meldepflichten und generell die Datenschutzgrundverordnung um einiges ernster genommen wird. Mhm. Das war, und damals war ich noch Developer, 2018, ich kann mich gut erinnern, ich habe dann in 2 Wochen irgendwie 30 Webseiten DSGVO-fit machen müssen, weil in Österreich jedes einzelne Unternehmen 2 Wochen vor Frist draufgekommen ist, dass es da etwas zu tun gibt. Mhm. Weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich habe da sehr, sehr viel gearbeitet in dieser Zeit. Und hat sich dann herausgestellt, dass das eh mehr oder weniger in Österreich egal ist. Es werden nicht großartig Strafen ausgesprochen. Und gab auch schon große Leaks von österreichischen, ich nenne es Halbbehörden, die sich dann auch selbst mehr oder weniger aus der DSGVO ausgenommen gesehen haben, weil da Behörden auch nicht runterfallen in Österreich. Also ja, es gibt diesen Begriff der österreichischen Lösung, die irgendwo mittendrin ist und nichts richtig. Und ich glaube, das zieht sich einfach sowohl durch Datenschutz als auch durch die IT-Security durch. Da bin ich sehr gespannt, wie es bei uns mit der NIS 2 aussehen wird. Ich prophezeie hier eine ähnliche Situation wie mit der DSGVO. Aber prinzipiell würde ich sagen, sehr, sehr ähnlich auch. Vor allem, wenn man jetzt von den Unternehmen weggeht, die an sich schon einen hohen Reifegrad haben, dann glaube ich, sind die Herausforderungen immer dieselben.
Ja, also die Herausforderung kann ich mir vorstellen, dass die, sag ich mal, auch übernational, global wahrscheinlich sehr ähnlich sind, weil es ähnlich attraktive Ziele erstmal gibt, so was die reine Angriffsfläche angeht und sich Unternehmen, ich meine, es ist auch ein, irgendwo leben die alle in einem Wettbewerb, sich vielleicht ähnlich auch aufstellen, was deren präventiven Maßnahmen dafür angeht. Aber es ist ein spannendes Thema, dass vielleicht so alles, was sich so rund um gesetzliche Anforderungen dreht und wie ernst man das vielleicht auch in nationales Recht umsetzt beziehungsweise dann auch verfolgt, dass es ein Unterschied ist. Das ist sehr, sehr spannend. Hört sich interessant an. Nochmal die Frage, du hattest eben gesagt, wie du zum Pentesting gekommen bist. Sag ich mal selber als Developer. Um dann ja so selber mal bei einer Webseite, die mal gehackt wurde, festzustellen, ach, da gibt's ja auch noch was dahinter. So bist du zum Pentesting gekommen. Erklär uns vielleicht mal, wie sehr dir deine Vorkenntnisse helfen bei deiner Spezialisierung jetzt speziell auch auf Web-Applikationen und das Pentesting davon. Mhm.
Genau, also was wir im Moment zu einem sehr, sehr großen Teil machen, ist, dass wir Web-Applikationen testen und das eben sowohl Blackbox, also wir haben keinen Zugriff auf den Quellcode, als auch eben als Quellcode-Review, sehr oft in Kombination von beiden. Und da muss ich schon sagen, bin ich sehr, sehr froh, dass ich als Developer sowohl große Enterprise-Software gesehen habe und die vor allem auch die Architekturen dahinter. Und auf der anderen Seite auch das als Freelancer, nenne ich das einmal, dann auch diese modernen JavaScript-Frameworks, die ja jedes Jahr irgendwie, wo es jedes Jahr neue gibt, hier auch sowohl die langsame Java C-Sharp-lastige Seite von Enterprise gesehen durfte, als auch dieses ultraschnelle Microservices, alles in der Cloud, das ich als Freelancer dann kennenlernen durfte. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass ich das Gefühl habe, oft einen sechsten Sinn zu haben, weil ich durch mein Verständnis, wie Programmierer und Programmiererinnen denken, auch genau weiß, wo sie faul sind, weil ich damals genau an diesen Stellen auch Abkürzungen genommen habe und ich verstehe dieses Dreieck Zeit, Qualität und was war das andere? Dieses Projektmanagement-Dreieck, ja. Das verstehe ich, dass die Devs da alle in diesem Dreieck sich bewegen und dass es da einfach Dinge gibt, die schnell erledigt werden müssen. Und ich habe da so einen sechsten Sinn entwickeln können, glaube ich, wo es sich lohnt, hinzuschauen und wo Sicherheitslücken versteckt sein könnten weil im Hintergrund zum Beispiel hier zwei Systeme miteinander reden, was jetzt für jemanden, der jetzt nicht die Programmiererfahrung hätte, nicht vielleicht auf den ersten Blick klar wäre, dass es hier eine Grenze zwischen zwei Systemen gibt. Und überall, wo Grenzen zwischen Systemen gibt, ist potenziell eine Sicherheitslücke versteckt. Also das möchte ich auf keinen Fall missen, weil es mir auch ermöglicht, die Herausforderungen zu sehen, dass man wirklich Software sicher gestaltet, dass auch natürlich möglichst schnell, dass da Change Requests von Kunden auch drinnen sein müssen. Das ist ja nicht leicht, das Ganze so auf den Boden zu bringen, wie es die Softwareunternehmen tun.
Finde ich sehr spannend, weil es ja auch so ein bisschen darum geht, du verpackst es jetzt ein bisschen als sechster Sinn, Erfahrung, aber diese Grundlagen zu kennen, ist ja eigentlich für alle Pentester wichtig, da wo sie sich spezialisieren. Also ich glaube, wir hatten auch mal über Netzwerk-Pentests gesprochen. Da Netzwerkgrundlagen zu kennen, ist ja, sag ich mal, auch die halbe Miete, um, sag ich mal, auch sowas verstehen zu können und testen zu können. Also kann ich mir in dem Zuge sehr, sehr gut vorstellen, dass es dir hilft bei der Entwicklung des sechsten Sinnes. Marcel, vielleicht nochmal, um zurück auf das Thema Web-Applikationen zu kommen. Warum sind Webserver bzw. Web-Applikationen eigentlich so im Ziel von Angreifern? Wenn man jetzt mal so die Brille eines Angreifers aufsetzt, warum wollen wir da eigentlich hin?
Ja, das ist eine gute Frage. Also kommt natürlich immer ein bisschen auf den Use Case der Webanwendung drauf hin. Also es gibt Webanwendungen, die sind klassisch nur innerhalb des Unternehmens aufrufbar, wenn es irgendwie interne Prozesse widerspiegelt, die vielleicht auch nicht von außen genutzt werden müssen. Aber Unternehmen neigen dazu, diese Systeme sowohl für ihre Mitarbeiter als auch, ich meine, kein Unternehmen kann mit sich selber Geschäft machen, eben auch für Web, für Partner oder eben Kommunikationspartner, die ich allgemein habe, für Kunden, für Lieferanten, diese Dinge auszuweiten, denen zugänglich zu machen. Jetzt könnte man denen natürlich überall Zugriff ins interne Netzwerk geben und sagen, ihr könnt jetzt hier immer auf unsere Web-Applikation zugreifen, die ist dynamisch, die zeigt euch die Daten, die ihr braucht. Da hängt vielleicht eine Lagerverwaltung hinter, da hängt ein Berechtigungsmanagement hinter. Aber der einfache Weg ist es halt einfach, das Ganze in, ich sag mal, eine Vorzone zu stellen. Wir sprechen ja auch immer von einer DMZ, also so ein System, irgendwas zwischen Internet und dem heiligen vier Wänden meines Unternehmens zu platzieren. Aber dieses System, was wir nach außen hinstellen, hat natürlich offene Schnittstellen. Das hat Schnittstellen, um gewisse Daten zu ziehen, Live-Daten zu ziehen, hat vielleicht auch tiefe Integration in Verzeichnisdienste und bietet einfach die Möglichkeit für einen Angreifer, nicht beim Unternehmen präsent zu sein, um seinen Angriff durchzuführen. À la, ich lasse meinen USB-Stick auf dem Parkplatz liegen und hoffe, jemand nimmt ihn und klickt drauf und ich bin so drin, oder ich gehe mit meinem Notebook an der Zentrale vorbei und hänge mich an irgendeinem Port von einem Drucker, hatten wir ja auch letzte Woche oder die Wochen mal drüber gesprochen. Das braucht man eben nicht bei Web-Applikationen, sondern ich kann überall auf der Welt sitzen, ich kann relativ schnell über zentralisierte Dienste, dem Domain Name System, kann ich rausfinden, was hat ein Unternehmen nach außen freigegeben, das fängt an bei Exchange-Web-Servern, die irgendwo Zugriff für Postfächer gewährleisten, über VPN-Server, über Mobile-Device-Management bis hin zu klassischen Webseiten, und habe eigentlich in Kürze eine Landschaft erstellt über mein Unternehmen, was ich angreifen möchte. Und Web-Server haben den zweiten Vorteil für die Angreifer: die haben oft customized Software, die haben irgendwas Selbstentwickeltes oder die liegen nicht so im Fokus der Weiterentwicklung. Da sind Fachbereiche für zuständig, dass die Daten dort hinkommen, aber sie sind nicht so richtig im Prozess des Patch-Managements. Keiner weiß, was kann man damit machen, ohne dass die Software abstürzt. Damit immer so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet und bieten deswegen häufiger Schwachstellen, die jemand aus der Ferne ausnutzen kann, um sich weiter ins Unternehmen zu eskalieren. Und daher immer ein gefundenes Fressen, weil einfach leicht zur Verfügung zu stellen, oder stehen leicht zur Verfügung, sagen wir es mal so, für den Angreifer. Er kann sich unauthentifiziert an den Dingen erstmal ranmachen, ohne dass er Gefahr hat, dass er vor Ort erwischt wird. Und wenn er so einen Server übernimmt, kann er meist, weil sie eben weitreichende Berechtigung haben, einfach weiter ins Unternehmen eskalieren.
Macht auf jeden Fall Sinn. Martin, vielleicht an dich die Frage direkt angeknöpft. Geht es bei den meisten Angriffsszenarien aus deiner Sicht eher darum, zu schauen, dass man über vielleicht diesen Webserver weiter in das Unternehmen vordringen kann, um, sag ich mal, um diesen klassischen Ransomware-Use-Case der Angreifer durchzuführen, oder geht es für dich meistens eher darum, diese Schnittstellen zu nehmen, um vielleicht Daten abzufragen, sag ich mal, Kundendaten, die dahinter liegen, Lagerdaten, was auch immer. Geht es eher darum, sensible Informationen vielleicht mitzunehmen, oder geht es eher um diesen, ich brauche irgendwie meine Tür rein ins Unternehmen? Oder ist es vielleicht auch beides?
Es ist auf jeden Fall beides. Es sind einfach zwei unterschiedliche Szenarien. Ich würde gerne das Vorhergesagte noch ein wenig ausweiten. Gerne. Wenn man jetzt kein On-Premise-Netzwerk mehr hat, ich stelle mir jetzt eine kleine Agentur, eine kleine Softwarebude vor. Die haben 4 MacBooks und GitHub, übertrieben formuliert, aber wir leben in einer Welt, wo, wenn ich jetzt ein Unternehmen aufbauen müsste, bei mir gibt es kein On-Premise Active Directory. Das heißt, bei mir gibt es Cloud-Dienste, bei mir gibt es irgendwo einen Identitätsprovider. Ich habe 5 bis 10, 20 verschiedene Software-as-a-Service-Lösungen, die ich natürlich alle monatlich bezahle. Aber all diese Produkte sind an sich ja Software-Produkte von den jeweiligen Herstellern. Und das sehe ich auf jeden Fall als großes Bedrohungsszenario hier, wenn jetzt, weil ich es gerade vor mir habe, auch mein Asana, das Task Management, wenn es hier Sicherheitslücken gibt, dann betrifft das potenziell alle Kunden und Kundinnen von Asana. Dazu im Gegensatz fast dieses On-Premise-Szenario, wenn, wie gerade erwähnt, eine Web-Applikation auf einem internen Webserver irgendwie nach außen offen ist, das ist eine Eigenentwicklung und so weiter, da ist der Bedrohung der Radius an Schaden auf das eine Unternehmen mehr oder weniger begrenzt. Das heißt, ja, ist auf jeden Fall alles gefährlich in irgendeiner Form oder bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich, die man eben handeln muss. Aber natürlich, wenn ich ein On-Premise-Netzwerk habe, dann habe ich diese Stadtmauer, die nicht überwunden werden sollte. Und wenn es hier Softwareprodukte gibt, ich kenne es eben aus den Hacks der Woche, fast jede Woche darf ich ein neues VPN- oder Firewall-Produkt in irgendeiner Form vorstellen, das schon wieder eine Lücke hatte. Und zwar von allen Herstellern quer durch die Bank. Ich werde es keinen einzelnen nennen, aber da gibt es Dinge wie zum Beispiel einen Endpunkt, der einfach unauthentifiziert es ermöglicht, als Admin Code auszuführen. Das heißt, es ist für mich als Angreifer ist das Komplexeste herauszufinden, wo hängen diese Dinge im Internet. Das Übernehmen von diesem Ding ist einfacher, als das herauszufinden, wo diese Dinge stehen. Das heißt, hier haben wir zum einen die Situation der Unternehmen, die das im Einsatz haben und die da das laufend aktualisieren müssen. Auf der anderen Seite sollten aber natürlich die Hersteller schauen, dass ihre Software eben nicht unauthentifizierte Endpunkte in irgendeiner Form zur Verfügung stellt, weil das ist einfach aus Softwarearchitektursicht nicht optimal gelöst, meiner Meinung nach. Ich verkürze das auch sicher total, weil diese Produkte eigene Anforderungen haben, die müssen rückwärtskompatibel sein und so weiter und so fort. Das ist nicht einfach, aber ein unauthentifizierter Endpunkt mit Root-Code ausführen ist eben etwas, das ist ein gefundenes Fressen für Angreifer. Und wenn hier die Prozesse der Hersteller nicht passen und die unsichere Software auf den Markt bringen, dann leiden darunter im Endeffekt aber deren Kunden und Kundinnen.
Ja, also das ist ein spannendes Thema, haben wir, glaube ich, hier mal so am Rande besprochen. Natürlich, das ist so die Welt, von der man sich nicht so richtig, ja, vielleicht als Endbenutzer oder als Unternehmen schützen kann, außer vielleicht, dass man ein Auge drauf hat, dass man möglichst sichere Produkte kauft, sage ich jetzt mal, und das vielleicht in die Bewertungsmatrix in einem Projekt mit einbezieht. Auf der anderen Seite vielleicht, dass man guckt, dass da natürlich auch Hersteller vielleicht ein Bug-Bounty-Programm oder Ähnliches dahinter laufen haben, damit oder auch einfach nur sorgfältig damit umgehen, wenn auch mal Schwachstellen im Disclosure-Verfahren wirklich aufgedeckt werden, dass man dann auch jetzt mal eine Transparenz zeigt, dass man Patches zur Verfügung stellt und das nicht einfach irgendwo im Nebel verlaufen lässt. Deine Welt ist ja wirklich auch diese individuelle Welt, jetzt nicht unbedingt, um den VPN-Firewall-Anbieter am Ende zu überprüfen, sondern ja, die Applikation, die dann bei Unternehmen XY auch immer an den Start ging, gerade für diese Schnittstellen in Richtung Kunden und Co. Gib uns da nochmal so ein bisschen Einblick, wie so ein typischer Pentest bei dir von Web-Applikationen abläuft und ob du dich da an irgendeinem Standard orientierst, den man so als den heiligen Gral vielleicht in der Web-Application-Pentest-Welt nennen kann.
Ja, also was immer gefragt wird, sind diese OWASP Top 10. OWASP ist ein Community-driven Projekt, das Jahr für Jahr oder alle paar Jahre herausbringt, was denn die kritischsten Sicherheitslücken so sind, die man so in Software verbauen kann. Wie jetzt hin und wieder habe ich das Gefühl, von den Devs als Guide verstanden, diese Lücken einzubauen. Ist aber das Gegenteil. Kurze Seiten über meine Kollegen. Genau, also wir testen sehr oft nach diesem Standard, kommt aber, muss ich sagen, auf den Reifegrad des jeweiligen Unternehmens an. Also wir haben auch oft Situationen, wo es heißt, wir haben ein neues Feature entwickelt, das sind 5 Endpunkte, schaut sich die mal an. Da können wir kein Berechtigungssystem testen, weil das ist dann nicht in Scope. Da ist es natürlich um einiges enger und spezifischer. Da haben wir dann vielleicht auch die Zeit, etwas, ich nenne es jetzt einfach esoterischere, Exploit-Versuche zu starten. Aber so der klassische Pentest bei mir ist ein KMU, das Software entwickelt und das sehr oft zum ersten Mal so einen Test durchführt. Das heißt, da haben wir im Vorfeld natürlich ein paar Gespräche. Was macht denn Sinn, dass wir testen? Gibt es irgendwo Projekte, die ihr habt, wo wir mit einem Pentest, mit dem einen Investment vielleicht sogar viele Bibliotheken testen, die ihr in verschiedenen Projekten im Einsatz habt, dass man mit einem Pentest eine möglichst breite Wirkung erzielen kann. Da wird eben abgestimmt, was ist der Scope, was macht Sinn zu testen, wie testen wir. Das heißt, haben wir eine Testumgebung, kriegen wir den Quellcode, ja, nein. Was sieht das Unternehmen jeweils als kritisches Bedrohungsszenario an? Natürlich irgendwo Server übernehmen und die gesamte Datenbank auslesen ist natürlich eigentlich immer auf der Liste natürlich. Aber wenn jetzt eine Applikation ein sehr komplexes Rollenmodell hat oder so, dann kann man darauf auch den Fokus legen. Dann gibt es die sogenannte Permission to Attack. Das ist einfach ein Dokument, das wird unterzeichnet, wo nochmal dargelegt wird, was wir tun, dass wir das dürfen, was wir tun und dass unsere Kunden hier vollumfänglich über alle Systeme verfügen dürfen. Und dann geht's los. Meistens machen wir dann täglich oder alle 2-3 Tage ein kurzes Status-Update mit, das sind die Dinge, die wir gefunden haben. Haben auch immer einen Kommunikationskanal, falls wir was kaputt machen sollten, ist noch nie passiert, oder wenn wir etwas Kritisches finden, das eigentlich innerhalb kürzester Zeit gelöst werden sollte, weil bei Web-Applikationen ist es eben oft so, dass die live sind schon, wenn sie getestet werden, und wenn es da eine kritische Lücke gibt, dann sollte da möglichst schnell reagiert werden. Genau, nach ein paar Status-Updates gibt es dann eben den Report, das Ergebnis, und da achten wir besonders drauf, dass wir das sowohl für die Geschäftsführung, und da kommt es wieder zum Tragen, dass ich beide Sprachen sprechen kann, dass die Geschäftsführung versteht, was das Risiko ist und wo sie stehen mit dem Produkt, aber dass wir auch genug Informationen mitgeben, damit die Devs das dann auch möglichst schnell A, nachvollziehen und B, lösen können. Also da wirklich haben wir eben auch das Wissen, dass wir genau sagen können, okay, bei diesem Framework gibt es diese Bibliothek, um Zufallszahlen sicher generieren zu lassen. Verwendet das statt dem, dass der Rechercheaufwand der Devs und damit auch die Gefahr, dass das wieder irgendwie falsch gemacht wird, so gering wie möglich gehalten wird. Und ja, je nachdem, wie kritisch der Test ausgefallen ist, gibt es auch hin und wieder einen Retest. Wenn wir während dem Testen schon merken, dass da sehr viel zu tun ist auf der Gegenseite, dann sparen wir uns sehr oft einen halben Tag bis Tag auch auf, wo wir dann sagen, es macht mehr Sinn, wenn ihr diese kritischen Sachen, die wir schon haben, löst, und dann drehen wir noch einmal eine Runde und wir sehen uns noch einmal an, ob das auch wirklich alles so gelöst wurde, wie es sein sollte, und dass dieser Angriff nicht mehr möglich ist.
Sehr guter Einblick erstmal in so einen Ablauf von einem Pentest. Ich glaube, Marcel, du kommst gleich mal auf das individuelle Thema wahrscheinlich, wenn du da einhackst. Eine Frage vielleicht noch zu dem Framework, was du nutzt. Ich habe mal irgendwo, glaube ich, gehört, da sind bis zu 140 Punkte drin, die man mal auch so durchgeht in dem aktuellen Framework. Kann man die irgendwie so grob untergliedern in so ein paar sag ich mal, über Kategorien, so wie ich mir das jetzt mal vorstelle, so jetzt mal gerade so Punkte genannt, so mit Zugriffe, dann vielleicht mit Code, mit Schwachstellen, wie auch immer. Vielleicht kann man die irgendwie unterteilen?
Ja, klar. Also was bei so einem Pentest dann meist der Fall ist, ist, dass wir eine begrenzte Zeit haben. Das heißt, wir schauen uns Funktionalitäten, die kritischer sind, natürlich einmal bevorzugt als erstes an. Und da gibt es natürlich das ganze Thema Authentifizierung und Autorisierung. Also wie erkenne ich oder wie logge ich mich ein und wie werden meine Berechtigungen gehandhabt innerhalb der Applikation? Das ist eigentlich schon ein Riesenbrocken, wo auch sehr viel schief gehen kann. Mhm. Vor allem, wenn man dann ein Login mit Facebook, ein Login mit GitHub, ein Login mit Google, wenn man diese ganze OAuth-Thematik auch noch dabei hat, dann ist das auch schon ein großes Thema. Und das fächert dann sehr schnell aus in, werden Zufallszahlen richtig generiert? Gibt es irgendwelche Race-Conditions beim Passwort-Zurücksetzen? Also wenn in derselben Millisekunde zwei Passwort-Resets kommen, kriegen die denselben Code? So Dinge werden dann durchprobiert. Mhm. Dann, was auch immer der Fall ist, ist das Thema Input-Validierung. Das heißt, prinzipiell ist es so, alles, was ein User oder eine Userin eingeben kann, dem darf man nicht vertrauen als Applikation. Das heißt, alles, was in irgendeiner Form kontrollierbar ist von jemandem, der die Applikation verwendet, sollte dementsprechend abgesichert und gehandelt werden. Das war früher sehr oft diese klassische SQL-Injection, wo in der Datenbank-Abfragesprache SQL einfach Dinge zusammengefügt wurden und man dann die ganze Datenbank auslesen konnte, findet man immer seltener, zum Glück, weil auch die Development Frameworks da schon dagegen arbeiten und das leichter machen, das sicher zu gestalten.
Sehr gut.
Und auch noch das Thema Cross-Site-Scripting, also wenn man schafft, im User-Browser JavaScript auszuführen, dann ermöglicht das auch wieder ganz, ganz neue Bedrohungsszenarien. Und ja, was nach eines meiner Favorites ist die sogenannte Server-Side-Request-Forgery, SSRF. Also wenn man die Applikation dazu bringen kann, einen anderen Request auszuführen in meinem Namen, dann ermöglicht das vor allem, wenn man in der Cloud ist, ganz, ganz spannende Angriffsszenarien. Und genau, so gehen wir da durch das Ganze. Und mein persönlicher Favorite ist, wenn wir diese, ich nenne es einfach Checklisten-Dinge erledigt haben, ist die Business-Logik. Weil da die Logik, die programmiert wurde, das kann dir kein Tool abnehmen, das zu testen und zu analysieren. Für SQL-Injection gibt es Tools, für alles oder viele dieser Schwachstellenklassen kann man sehr gut oder relativ gut automatisieren. Bei der Business-Logik funktioniert das nicht. Das heißt, ich schaue mir an, was ist der normale Workflow, wie wird die Applikation von normalen Nutzer, Nutzerinnen verwendet, wie fließen die Daten dadurch und wie könnte man da irgendwo irgendwas kaputt machen.
Ich hatte mal in der Vergangenheit so ein lustiges Shop-System vorliegen, wo man eine beliebig hohe Anzahl an Items eingeben konnte, was dazu geführt hat, dass wenn man die Zahl nur groß genug gesetzt hat, der Total Checkout, also quasi die Zusammenfassung Einzelpreis pro Stück mal der Stückmenge, die Datenstruktur gesprengt hat, sodass man dann einen Minuswert im Checkout hatte.
Das heißt, hast du Geld überwiesen bekommen?
Ja, das Problem ist, ging dann leider nicht in den weiteren Prozess, aber alleine schon diese Tatsache, dass man das quasi so steuern konnte, ist ja auch ein Programmierfehler. Das ist so ein Punkt, da würde ich jetzt auch dich nochmal fragen, Martin. Ja, das kann man ja übers Ausprobieren letztendlich auch rausbekommen, um all diese Use Cases mal durchzusprechen. Aber das ist doch auch so ein klassischer Punkt, der fällt euch in einem Code-Review auf, wenn ihr wirklich Zugriff auf den Code bekommt. Und zweite Frage anschließend vielleicht auch nochmal, wie offen gestalten da eure Kunden das denn mit dem Thema Code-Review? Dürft ihr das nahezu immer machen oder sind die da noch sehr verschlossen?
Genau, also der Riesenvorteil ist, und deswegen habe ich gern sowohl eine Testinstanz, um das aktiv auszutesten, als auch den Programmcode. Das greift perfekt ineinander. Es gibt einfach Dinge, die kann man im Quellcode in einem Bruchteil der Zeit erkennen versus dem Blackbox testen. Umgekehrt ist es so, dass wenn wir was im Quellcode sehen und wir haben jetzt, wir kennen nicht jedes Framework dieser Erde, wir kennen nicht jede Programmiersprache dieser Erde. Das heißt, immer wieder gibt es Szenarien, wo wir uns denken, könnte da was sein? Und dann gehen wir in das Blackbox testen und probieren das in echt aus, ob wirklich Gefahr jetzt für die Applikation, für die Nutzer, Nutzerinnen oder das Unternehmen besteht. Und das hat dann zur Folge, dass die Reports, denke ich, viel, viel näher an der Realität sind, als jetzt, wenn man nur das eine oder nur das andere macht. Und genau, zum Thema Quellcode. Es ist natürlich immer so eine Frage. Wir haben die entsprechenden NDAs. Das wird alles so schnell wie möglich von unserer Seite wieder gelöscht. Einfach weil ich nicht das Risiko bei mir haben möchte, dass da irgendwo Quellcode herumliegt oder also wir archivieren das nur die Ergebnisse des Pentests verschlüsselt. Mich interessiert der Quellcode ja nicht. Also ich habe weder das Interesse irgendwo, könnte ich auch nicht irgendwo Konkurrenz aufzubauen oder was auch immer. Aber ich verstehe, das ist das eigene Baby. Das gibt man nicht so gerne aus der Hand. Bei größeren Organisationen ist das eh relativ einfach, das ist klar, da wird ein Pentest gemacht, da ist ein Quellcode-Review angesagt. Die Diskussion habe ich hauptsächlich bei kleineren Unternehmen. Auch die zum ersten Mal so einen Pentest machen, weil da fühlt man sich sehr schnell irgendwie beobachtet, als würde jemand hinter einem stehen und zuschauen, wie man arbeitet. Aber ja, das macht das Ding insgesamt aber dann nicht sicherer, wenn man das nicht anschaut und wenn man das nicht herausgibt. Aber ja, wir lassen uns da auch auf die Kunden ein, wenn das einfach nicht möglich ist, auch aus vertraglicher Sicht, dann ja, müssen wir ohne Quellcode testen.
Es macht sehr viel Sinn für mich, so wie du es gesagt hast, dass man das gerade kombiniert und wenn man an der einen Stelle nicht weiterkommt oder sich vielleicht unsicher sind, dann quasi seine Strategie wechselt von zum Beispiel Quellcode in Richtung Blackbox und es einfach mal versucht. Ich habe viele Kunden, die es auch so als entweder oder betrachten und vielleicht auch so sagen, ja, Quellcode, das machen wir, das ist ja mehr Aufwand, das machen wir mal im Nachhinein. Der Aufwand für so eine, sag ich mal, vollkommene Quellcode-Analyse und Review hängt ja am Ende des Tages auch mit den Zeilen Code zusammen, die nun mal zusammenkommen, oder?
Ja, wobei, das ist bei uns meist kein vollständiges Quellcode-Review. Das ist quasi ein Pentest mit Quellcode. Das heißt, wir haben genau auch diesen Zeitrahmen, meist so 5 bis 10 Personentage. Und da schaffen wir in den seltensten Fällen natürlich den gesamten Code zu reviewen. Aber natürlich, wir reviewen eben die kritische Funktionalität. Und da ist es auch eben wieder einfach cool, dass wir sind im Moment zu zweit, dass wir beide Development-Erfahrung haben. Das heißt, wir können anhand der Programmier-Patterns und der Software-Architektur finden wir uns sehr schnell zurecht in einer Codebasis, meistens. Und können dann genau die kritischen Funktionalitäten reviewen, wo es am wichtigsten ist, dass die gereviewt werden. Aber so wirklich eine vollständige Code-Abdeckung haben wir eigentlich selten. Ja, ich klicke schon durch alles durch, einfach um zu sehen, ob mir irgendwas ins Auge springt. Das ist aber reine Mustererkennung, mehr oder weniger. Und natürlich laufen die Tools zur statischen Analyse über die gesamte Codebasis. Ja. Aber die werden dann dazu verwendet, dass sie uns Hinweise geben, wo denn was sein könnte.
Ja, bei dem Ganzen guckst du mal nach dem sechsten Sinn. Nach dem sechsten Sinn guckst du quasi den Quellcode durch.
Genau, ja. Und die statischen Analyse-Tools, die sagen uns, wenn da irgendwo schon Passwörter im Quellcode, im Quelltext drinnen sind und ein paar andere Späße. Genau, und das dann in Kombination eben mit viel Instinkt. Also wir vielleicht zu unserer Arbeitsweise nach, ich versuche diese Brücke zu schlagen zwischen sehr strukturierte Vorgehensweise. Ich dokumentiere auch alles. Ich habe ein internes Knowledge Management auf Basis von Checklisten, wo auch wirklich teilweise einfach, wo ich mit jedem Pentest erweitere, was wir gesehen haben, wo ich mir denke, ah, okay, da habe ich 2 Stunden mir was angesehen. Das ist ein spannendes Angriffsszenario, da hat es nicht funktioniert. Aber wie würde ich das beim nächsten Pentest mir anschauen? Das heißt, ich habe auf der einen Seite ein Dokument, das das immer erweitert und auf der anderen Seite muss auch Platz sein für diesen Instinkt irgendwie. Und das sind so die zwei Modi, wie Personen Pentesten, finde ich. Die einen sind diese extrem strukturierten. Ich habe hier diese 70 Angriffsszenarien, die gehe ich einfach durch. Und die andere sind die, naja, ich schaue mal, was mir irgendwo wo unterkommt. Ich glaube, beides hat seinen Platz. Und ja, so funktioniert es dann auch gut, wenn man eben den Quellcode zur Verfügung hat, weil das ermöglicht dann einfach alle Arbeitsweisen.
Gut, dass du die Persönlichkeit nochmal ansprichst. Wir hatten das ja auch schon in zwei, drei Folgen, wo wir darüber gesprochen haben und auch so jeder Pentester seine unterschiedliche Vorgehensweise vielleicht so ein bisschen thematisiert hat und auch, wie man persönlich vor allen Dingen auch mit so einem Pentest umgeht, weil man sucht ja schon aktiv nach, sag ich mal, Schwachstellen, nach Themen und manchmal ist es ja auch so, dass man, je nachdem wie gut, sag ich mal, so eine Web-Applikation ist, vielleicht auch mal ein bisschen länger suchen muss und auch der Teufel steckt im Detail, dieses Verbissene haben muss und gleichzeitig aber auch nicht irgendwie an Motivation verlieren darf, weil das kann natürlich mal passieren und am Ende ist es ja auch eigentlich gut, wenn man nichts findet und das ist ja eigentlich so ein ganz interessante Krux eigentlich, in der man da so einfach läuft, wenn man in seinem Anführungszeichen stillen Kämmerlein sitzt und mal was auf die Probe stellt.
Ja, ich hatte da, und das ist ein Riesenproblem bei uns im Unternehmen, wenn wir Quellcode uns anschauen, dann dauert das natürlich 2-3 Tage, bis dass wir in irgendeiner Form verstanden haben,
ja,
um was es da geht. Das heißt, die ersten 2-3 Tage purzeln dann so, ja, so Low- und Medium-Findings. Das sind dann auch diese typischen Checklisten-Findings. So ist die Content Security Policy richtig konfiguriert. So Dinge, die hat man sehr schnell. Die sind auch schon natürlich auch automatisierbar. Aber das ist nicht das, warum ich Hacker bin.
Ja.
Und diese Dinge, warum ich dann diesen Job so geil finde, die kommen dann immer am Donnerstag, tendenziell aber eher so Freitagmittag. Und ich habe das regelmäßig, dass ich viel mehr Stunden investiere in einen Pentest, weil ich ganz zum Schluss, die letzte Stunde, bevor ich Report schreiben wollte, mir noch ein Ding angesehen habe und das mich in einen Kaninchenbau reinstürzt, der 4-5 Stunden später noch nicht zu Ende ist und der aber in einer High oder Critical endet. Und das ist, da muss es beides irgendwie geben. Ich versuche beides unterzubringen, aber wir haben auch Tests, wo es wirklich frustrierend ist, wo wir 2-3 Findings haben. Da muss man natürlich sagen, Hut ab. Das sind einfach Organisationen, die sind so gut in ihrem Workflow. Wenn da etwas zu uns kommt zum Testen, dann sind wir schon frustriert, bevor wir beginnen, weil klar ist, die haben einfach die Prozesse und die sind einfach da top drauf. Und ich versuche dann aber auch immer irgendwie so die Projekte auch so zu legen, zeitlich, wo ich das Gefühl habe, dass wir immer wieder so zwischendurch die Motivationsschübe auch haben, wo dann wirklich auch was Spannendes ist. Ja. Sei es jetzt etwas, was wir lernen, eine neue Technologie, irgendwas, wo wir uns sowieso hin weiterbilden wollten, so Dinge, aber auch eben damit, und das ist mir weniger wichtig als jetzt vielleicht meinem Team-Kollegen, aber ich halte das durch, wenn ich 2 Wochen nichts finde. Aber ich glaube, bei ihm ist das schon also ein bisschen ein Motivationsthema. Und da versuche ich das immer so zu legen, dass wir keine allzu langen Durststrecken haben an Findings.
Spannender Einblick auf jeden Fall in die Gefühlswelt eines Pentesters. Also für jeden, der sich auf den Weg macht, diesen Job vielleicht mal in Zukunft zu machen. Da gehört auch ein bisschen was Persönliches dazu, ein paar persönliche Eigenschaften. Das auf jeden Fall mal mitnehmen, aber ich finde es sehr, sehr, sehr spannend. Bevor wir gleich zum Ausblick kommen, den ich vielleicht einfach mal in dieser Folge sogar an Marcel übergeben würde. Ich glaube, das ist
eine Ehre.
Das wäre ein Novum in der Folge 72, hast du, glaube ich, gesagt.
Genau.
Habe ich vielleicht noch einen Wunsch? Und das ist immer, wir wollen ein paar coole Stories hier haben. Natürlich aus erster Hand. Er hat noch nie jemand gehört. Für unsere Zuschauer, quasi wie die Investigativjournalisten. Hast du irgendwas Cooles, wo du sagen kannst, das ist, weiß ich, eine coole Story, wo ihr was vielleicht auch gepentestet habt, wo coole Ergebnisse rausgekommen sind, auch was greifbar ist für unsere Zuhörer.
Ich kann es natürlich nicht zu viel verraten, aber eine der Lücken, die ich persönlich für mich am meisten gefeiert habe und die für mich am zufriedenstellendsten waren, war genau diese eine, wo ich am Freitagnachmittag dann nach das eine Ding angeschaut habe, das mir komisch vorgekommen ist. Und was diese Lücke ausgezeichnet hat, war, dass die, und das war ein Produkt, das schon sehr, sehr oft getestet wurde. Also auch hier haben wir schon die ersten 3-4 Tage nicht wirklich irgendwas gefunden. Einfach schon, wir haben dann auch immer so einen gewissen Respekt davor, weil das ist ja nicht einfach so etwas wirklich sicher zu gestalten. Also wir haben da auch so einen generellen Respekt davor. Aber bei dieser Lücke war es dann so, und deswegen habe ich die so gefeiert, weil sie einfach so wenig offensichtlich war. Und da haben, ohne jetzt zu viel zu spoilen, es haben einfach 4 unterschiedliche Komponenten, die programmiert wurden. Zum Beispiel die eine Komponente führt HTTP-Requests aus irgendwo intern, ins interne, in irgendwelche andere, auf irgendwelche anderen Server. Eine andere Komponente hat eine gewisse URL so umgeschrieben, dass sie dann ein wenig anders aussah. Und so waren an dieser gesamten Lücke oder an diesem gesamten Exploit waren irgendwie 4 Komponenten beteiligt, die jede so ein kleines Ding, das, wenn man sich den Code anschaut, nie als unsicher eingestuft werden könnte, hat es verändert und in die nächste Komponente übergeben. Und so war es mir dann möglich, einen Input zu basteln, der durch diese 4 Komponenten immer ein klein wenig verändert wurde und dann zur Folge hatte, dass ich tendenziell sehr, sehr viele Nutzer und Nutzerinnen einfach so übernehmen hätte können. Und das war so zufriedenstellend, weil es einfach so weit außerhalb der Bereiche war, die man mit irgendwelchen Tools und Automatisierungen irgendwie abdecken könnte. Das heißt, das war wirklich rein einfach mein Background-Wissen, wie Applikationen gebaut werden, wie Softwarearchitektur aussieht, und dass es dann wirklich so fügt, dass es dann auch tatsächlich ausnutzbar war. Das war für mich eine der coolsten Lücken, glaube ich, die ich dieses Jahr finden durfte.
War der Schaden dann quasi, dass man diese Benutzerrollen quasi zur Verfügung hatte oder dass man mit diesen Benutzerrollen hätte weitermachen können im Angriffsverlauf? Also
Es war das Stehlen des Tokens und damit potenzieller Impact jenseits von 10 oder 100.000 Unternehmen und Nutzer und Nutzerinnen. Irgendwo in der Größenordnung, wenn das Ganze in echt ausgenutzt worden wäre.
Wahnsinn. Spannendes Thema.
Klingt auf jeden Fall sehr
umfangreich. Vielleicht etwas frustrierend jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen, weil man natürlich in unserem Job hier wenig einfach so ausplaudern darf.
Aber es ist eine coole Story. Also die zeigt ja einfach auch, wie komplex es dann manchmal ist und was sowas auch für einen Impact haben kann. Weil der Impact war da ja doch schon sehr groß und geht halt auch über ein Unternehmen oder wie auch immer vielleicht hinaus. Genau, ja. Ne? Und das ist ja das Spannende und das ist ja auch das, was wir immer in diesen wirklich großen Schwachstellen, die uns ja auch immer wieder mal ereignen, auch in deinen Hacks der Woche, wo dann wirklich auch der Impact auch, sag jetzt mal, wirklich über verschiedene Unternehmen, Nutzer in ja, tausend- oder millionenfachen Ausprägung der Fall ist. Ne? Also von daher, coole Story.
Also bevor wir zum Ausblick kommen, werde ich ja bald auch Vater oder auch Mutter einer Web-Applikation werden.
Ich habe gerade gedacht. Ohne.
Nee, so das konnte ich jetzt nicht verstehen. Und ich bin schon sehr gespannt, weil unser Aspekt der Web-Applikation wird es auch sein, dass das Ding bombensicher betrieben werden muss und auch programmiert werden muss. Das hat uns vor Herausforderungen gestellt, einen Dienstleister zu finden, der sich dieser Herausforderung angemessen in der Webentwicklung fühlt. Denn wir als IT-Sicherheitsfirma haben ja auch unsere Ansprüche und bringen ja auch dann gewisse Dinge mit, ne? Input, Sanitation und was auch immer. Das sind natürlich 0815 Themen. Jetzt haben wir wahrscheinlich jemanden gefunden und danach wird es auch einen Pentest geben. Bin ich mal sehr gespannt, auch als Sicht des Auftraggebers, was man dann da so mitbekommt und genauso mit solchen Leuten zusammenarbeitet, wie dir, Martin, die da einfach auf der Suche sind und mir wahrscheinlich Dinge auf den Tisch legen werden, wo wir sagen, ja, okay, krass, also das hätte ich in meinem Leben nie gedacht. Aber natürlich aus dem Aspekt, dass wir das vor dem Launch möglichst sicher machen wollen, dass wir das auch stetig wiederholen, um das einfach sicher zu betreiben. Und dieser kleine Ausblick jetzt auch von mir, sage ich jetzt mal alsjenige, der bald Betreiber oder Besitzer einer Web-Applikation ist, die im Auftrag programmiert wurde, einfach nochmal deine Sichtweise auch auf den Markt zu geben. Ich habe mich dann sehr schnell mit Hyperscalern beschäftigt, mit Serverless-Infrastrukturen. Wir haben uns auch überlegt, machen wir den Betrieb jetzt selber, programmieren wir das selber? Es gibt mittlerweile ja viele Ausbildungsberufe, die sich rein mit der Softwareentwicklung beschäftigen, die aber auch wieder Aspekte der IT-Sicherheit haben. Wir haben uns jetzt für den Weg entschieden, ja, es wird serverless, aber nein, wir werden es nicht in-house programmieren. Wie siehst du so den Trend am Markt und lässt sich daraus vielleicht auch so ein bisschen ableiten, wie sicher eine Web-Applikation aktuell entwickelt wird?
Bei der modernen Webentwicklung ist es so, dass diese ganzen Frameworks, die es ja inzwischen gibt, weil es ein guter Vergleich ist einfach, in React und den anderen JavaScript-Frameworks gibt es eine Methode, die heißt Dangerously Set Inner HTML. Die wurde extra so genannt, weil die ist gefährlich. Wenn man da einfach so alles ausgibt, was die Nutzer eingeben, dann hat man da eine XSS, eine Cross-Site-Scripting-Schwachstelle eingebaut. In Ruby on Rails, ein Framework, das ich auch entwickelt habe, heißt diese Methode HTML-Safe, glaube ich. Das sind zwei ganz unterschiedliche Aussagen. bei Dangerously, wenn ich das entwickle, denke ich, ah, okay, stimmt, das ist gefährlich, da checke ich noch einmal nach, habe ich das alles richtig sanitized. In Ruby, na, ist eh safe. Also ich denke, es wird immer besser, dass es wird immer einfacher, Applikationen sicher zu gestalten hinsichtlich dieser Dinge wie SQL-Injection und Cross-Site-Scripting. Was nach wie vor schwer ist, ist die Architektur richtig hinzukriegen. Und das ist etwas, da braucht es in den Teams Personen, die hier wirklich die Architektur auch gegenchecken können auf potenzielle Gefahren. Und das übersetzt sich aus meiner Sicht von klassischen Monolithen genauso auch in die Cloud. Die Tätigkeit ist dann eine andere, aber wenn man bei den Hyperscalern ist, ja, die Sicherheitslücken werden mehr eher Fehlkonfigurationen, aber die können genauso viel Impact haben. Und da prinzipiell, ich tue mir schon sehr schwer, Cloud-Infrastruktur anzugreifen, einfach weil es einfach was anderes ist. Die Applikation selbst, ob die jetzt am internen IIS läuft oder am Nginx irgendwo in der Cloud, das ist mir egal. Es geht um die Applikation selbst. Aber so bei diesen ganzen Serverless-Dingen, da ist die Angriffsfläche schon natürlich eine ganz andere. Da ist es dann eher so, dass eine Ebene drüber vielleicht das Thema Identität wichtiger ist, also dass diese gesamten Identity- and Access-Management-Regeln, die es ja in jedem Hyperscaler gibt und in jedem Hyperscaler genau anders konfiguriert werden, dass das alles passt. Weil wenn dann eine Lücke dann wirklich irgendwo eingebaut ist und ich komme an irgendeinen AWS Access Key zum Beispiel, was kann ich damit tun? Habe ich Vollzugriff auf die gesamte Applikation oder kann ich wirklich nur diesen Ordner aus diesem S3-Bucket auslesen und das kann die Applikation sowieso? Und ich glaube, da verschiebt sich das Ganze in Richtung die richtige Konfiguration und die richtige Architektur hier zu wählen mit den ganzen Diensten, die es da gibt. Und ja.
Glaubst du denn, das wird jetzt auch häufiger von Dienstleistern dann auch übernommen oder geht der Trend dahin, dass die Unternehmen sich das Know-how wieder selber ausbilden und aufbauen?
Ich glaube, dass sehr viele Unternehmen gefangen sind in ihrer Technical Debt, die sie sich aufgebaut haben. Da wurde einfach die letzten 10, 15, 20 Jahre lang wurde mehr oder weniger monolithisch entwickelt. Bei denen wird es vielleicht vereinzelt in einzelnen Projektteams irgendwie dann die Expertise geben hier oder den Drive geben, wirklich hier etwas ganz anders zu machen. Ansonsten glaube ich eher, dass das wirklich, wenn ich jetzt von Softwareentwicklungsfirmen spreche, dass es da eine relativ klare Linie gibt zwischen, okay, wir bleiben oldschool versus die New Kids on the Block, die eben dann, okay, wir machen jetzt aber alles in AWS, auch etwas, was vielleicht gar nicht so viel Sinn macht, in AWS zu haben. Ja, ich glaube schon, dass das cool ist, im Moment für Devs, moderne Infrastrukturen, Microservices, das Ganze zu bauen. Ich glaube auch, dass das ein Pendel ist, das immer wieder hin und her schwingt. Gut erkennbar an den statischen HTML-Webseiten. Ich habe jetzt bei mir ein JavaScript-Framework laufen, das läuft bei mir lokal, das deploye ich und im Endeffekt werden statische HTML-Seiten ausgeliefert. Ich glaube, dass das Pendel jetzt wieder zurückschlägt und sagt, okay, jetzt haben wir es ein bisschen übertrieben mit den JavaScript-Frameworks. Schwer zu beantworten, aber ich denke schon, dass es cool ist und es mir persönlich macht es auch mehr Spaß, in einer Microservice-Architektur unterwegs zu sein, bei den Hyperscalern unterwegs zu sein. Und ich glaube, dass da viele Devs und die aufstrebenden Talente hier das einfach auch als Bedingung einfach sehen werden. Ich möchte schon mit den coolsten Technologien arbeiten und dass Unternehmen da auch gezwungen sind, in irgendeiner Form das unterzubringen.
Martin, okay. Danke für deinen Ausblick.
Jetzt klaust du mir schon die letzten Worte, also meine die letzten Worte, die ich dir dann jetzt übertrage.
Okay, dann mach du erstmal.
Achso, jetzt darf ich erst machen, ja. Also ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, weil ich glaube, was da jetzt rauskommt und was klar wird, ist immer noch so dieser, also es gibt Unternehmen mit der klassischen Softwareentwicklung, die ihre klassischen Web-Applikationen zur Verfügung stellen. Da wird es wahrscheinlich nicht mal eben so diesen Drive geben, das jetzt alles serverless in die Welt zu schieben. Es bedarf einfach auch der Beratung und der Softwareentwicklung von externen Firmen und dadurch also auch wieder noch weiteren Personen, die immer noch ein Auge drauf haben, dass das Ganze auch sicher gestaltet wird. Aber in Zukunft könnte es sein, so verstehe ich dich, dass immer mehr junge Talente in die Unternehmen gehen und sagen, wollen wir nicht mal eure Applikation auf Vordermann bringen, sich da eigene Teams gründen, die sich darum kümmern, das Inhouse zu entwickeln, sofern das Unternehmen, ich sag mal, auch einen gewissen Anreiz schafft in dem Ganzen und es dann weiterhin Leute wie dich gibt, die das Ganze aus anderer Brille nochmal auf den Prüfstand stellen. Trifft es das?
Das trifft sehr genau, ne?
Das klingt auch gut, dann habe ich das verstanden. Und
Darf ich jetzt?
Nee, noch nicht. Weil du machst ja jetzt immer die Verabschiedung, das würde ich jetzt machen. Ne?
Ach so.
Okay. Ne? Martin, vielen Dank, dass du heute bei uns dabei warst. Also wir haben jetzt fast eine Stunde voll. Waren super Einblicke in das ganze Thema. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was ich da bekomme. Ich denke, da werden wir sicherlich auch nochmal in den Austausch gehen dürfen. Vielleicht bist du der Auserkorene, der mir auf den Tisch legen darf, was nicht so gut gelaufen ist bei der Softwareentwicklung und was vielleicht dann auch gut gelaufen ist, weil ich brauche ja immer auch ein bisschen positives Feedback. Und da würden wir einfach nochmal auf dich zukommen und ich würde sagen, die letzten Worte hat heute mal Julius. Also schon mal vielen Dank und Julius.
Danke Martin. Ich bin überrascht, also nach 72 Folgen kriege ich hier mal die letzten Worte. Nutze ich einfach, um Danke zu sagen, Martin, für die echt coole Folge, für die tollen Einblicke. Ich finde es immer spannend, auch so die Personen dahinter zu verstehen und wie du da hingekommen bist, wo du hingekommen bist. Checkt auf jeden Fall mal alle Martins LinkedIn-Profil aus. Das lohnt sich, da mal ein Abo dazulassen und die Hacks der Woche zu verfolgen. Ich sage danke. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt über Web-Applikationen und vielleicht das ein oder andere Framework und die ein oder andere Vorgehensweise, die es da gibt. Nimmt das alles mal als Zeichen, auch bei euch vielleicht mal drüber nachzudenken, was haben wir da draußen, was gibt es für Web-Applikationen, sollte da vielleicht mal ein Pentester drüber gucken, bis hin zu auch, wie sichere ich die generell ab, habe ich die vielleicht in irgendeinem Monitoring, werden die von einem Security Operations Center überwacht, kann ich da vielleicht auch ein paar automatisierte Schwachstellen-Scans mal drüber laufen, alle so Themen, die man sich, glaube ich, mal fragen kann, rund um seine Webserver und Web-Applikationen. Und damit würde ich sagen, machen wir die Folge zu und machen vor allen Dingen das Jahr zu. Ich glaube, man sagt immer dann ho, ho, ho. Frohe Weihnachten. Ist auch ein bisschen früh und guten Rutsch, vielleicht noch mehr zu früh. Aber wir wünschen euch natürlich eine wunderbare Weihnachtszeit. Genießt die Zeit, in der wir euch nicht alle zwei Wochen eine Stunde vollquatschen mit IT-Themen, sondern seid auch mal froh, wenn ihr von der IT wegkommt. Aber kümmert euch trotzdem darum, dass jemand auf die Alarme und Incidents guckt in der Ferienzeit, damit wir nicht im Januar zu viel Überraschung haben.
Und wer vielleicht noch was lernen möchte, wir hatten eben über die OWASP Top 10 gesprochen, da gibt es auch eine Community, den Juice Shop. Also wer sich da mal was deployen möchte und mal selber auf die Suche gehen möchte nach so den Top 10 mit Anleitungen und auch mit einer kleinen Challenge, der kann sich ja mal die VM runterladen und sich über Weihnachten in seinen Feiertagen oder wie auch immer mal damit beschäftigen. Und wenn ihr alle 10 gefunden habt, dann seid ihr schon mal auf einem guten Weg.
Kriegt ihr von Marcel ein Geschenk. Dann schreibt ihr an podcast@pcjungs.de.
Genau, alle 10 Flags bitte, aber nicht abgucken im Internet. Da gibt es wohl immer mal wieder Lösungen. Also von daher nicht abgucken, sondern schön selber machen mit Lösungsweg. Könnt ihr einreichen und dann gibt es vielleicht ein kleines Präsent.
Also ho, 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 bleibt sicher. Und schreibt uns gerne mal an unsere podcast@pcjungs.de, wie ihr das Jahr fandet und was ihr euch vielleicht wünscht. Macht's gut.
Tschüss.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.